Sie hören Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Mein Name ist Herbert Bauer, ich bin Generalmajor im Ruhestand und werde in meinem Podcast militärische und sicherheitspolitische Themen allgemein verständlich erläutern. Grüß Gott und einen guten Tag. Heute möchte ich den Fragen nachgehen, warum und wie die Krimbrücke angegriffen wurde und warum und wie eine Vergeltung erfolgte. Die Überwachungskamera zeigt die stolze Brücke am frühen Morgen, noch in das Licht der Straßenbeleuchtung getaucht. Plötzlich füllt ein riesiger Feuerball den Bildausschnitt. Andere Bilder zeigen dann später die Brücke mit einem lichterloh brennenden Güterzug mit Kesselwagen. Und bald tauchen auch die ersten Bilder auf, die zeigen, dass Fahrbahnteile ins Meer gestürzt sind. So begann der Morgen des 8. Oktober in der Meerenge von Kertsch. Ein Wort zur Krimbrücke. Die Halbinsel Krim wird von der Halbinsel Taman am russischen Festland durch die Straße von Kertsch getrennt. Die Straße von Kertsch ist eine Meerenge, die das Schwarze Meer mit dem Asowschen Meer verbindet. Die Krimbrücke oder auch Brücke über die Straße von Kertsch genannt, ist eine Straßen- und Eisenbahnverbindung mit 19 Kilometern Länge und somit die längste Brücke Europas. Der russische Präsident Putin hat die Brücke 2018 persönlich eröffnet. Das politische und infrastrukturelle Prestigeprojekt gilt als krönender Abschluss der Einverleibung der Halbinsel Krim durch Russland und soll rund 3 Milliarden Euro gekostet haben. Welche Bedeutung hat die Krimbrücke oder eben die Brücke über die Straße von Kertsch? Nun, als Russland 2014 völkerrechtswidrig die Krim annektiert hat, gab es keinerlei Landverbindung zwischen der Halbinsel und dem russischen Festland. Um jedoch die Halbinsel nicht nur am Seeweg versorgen zu können und um auch militärischen Handlungsspielraum zu erlangen, wurde die Brücke errichtet. Sie war dann auch die wichtigste Achse für den Aufmarsch der russischen Landstreitkräfte zum Angriff Richtung Norden. Der Angriff wurde sowohl Richtung Kherson als auch Melitopol geführt und der Raum hätte auch die Option für einen nicht stattgefundenen Angriff aus dem Süden Richtung Kiew unterstützt. Bei den momentan wogenden Kämpfen in der Region Kherson ist die Brücke von Kertsch natürlich eine der entscheidenden Versorgungsachsen. Was passierte nun also am Morgen des 8. Oktober 2022? Wie in solchen Situationen üblich, ist es noch nicht restlos aufgeklärt und gibt es viele Theorien und Ansätze. Betrachtet man die bildlichen Fakten, ergibt sich folgendes Bild. Mehrere Fahrbahnabschnitte einer Richtungsfahrbahn sind abgestürzt. Im Wesentlichen sind es zwei Felder. Und genau an der gleichen Stelle begannen die Kesselwaggons eines Güterzuges vermutlich mit Treibstoff für die Kherson-Front zu brennen, wobei die parallel zur Straße verlaufende Eisenbahnbrücke dort mehrere Meter überhöht zur Straße angesetzt ist. Da es keine internationale Untersuchung, sondern nur eine russische Erhebung gibt, können die Ergebnisse nicht unabhängig verifiziert werden. Russische Quellen sprechen von einem sprengstoffbeladenen LKW, der im Zusammenwirken zwischen ukrainischem und bulgarischem Geheimdienst über verschleierte Routen auf der Fahrt von Russland Richtung Krim unterwegs war. Russischen Angaben nach gab es 3 Tote. Offensichtlich hat die Explosion auf der Straße die Kesselwaggone eines vorbeifahrenden Zuges in Brand gesetzt. War das Zufall? Oder ein Unfall? Oder war alles genau abgestimmt? Bei genauer Analyse der Videoclips aus der Überwachungskamera vermeinen westliche Experten anhand einer unmittelbar vor der Explosion erkennbaren Unregelmäßigkeit im Wasser unter der Brücke ein allenfalls ferngesteuertes Boot zu erkennen. Nun, als relativ gesichert gilt, dass es kein ukrainischer Raketenangriff war, weil die Entfernung zwischen der Brücke und dem Frontverlauf größer ist als die Reichweite der von der Ukraine bis dato verwendeten Waffen. Die vom Westen gelieferten Raketen haben aufgrund der Zurückhaltung des Westens nicht die Reichweite, um die Brücke zu erreichen. Wie groß war der Schaden? In einem sofort einsetzenden russischen Kraftakt wurde die Eisenbahnbrücke wieder befahrbar gemacht. Videoclips im Netz zeigten schon in den Abendstunden die erste erfolgreiche Versuchsfahrt eines Testzuges. Die unbeschädigte Richtungsfahrbahn der Straßenbrücke wurde inzwischen ebenfalls für den Verkehr freigegeben, womit die Brücke mit einspurigem Gegenverkehrsbereich benutzbar ist. Die Brücke ist für einen Nachschub der russischen Truppen und einer Versorgung der Krim von entscheidender Bedeutung. Wir fragen uns nun, ob die Brücke denn durch die russischen Kräfte nicht ausreichend gesichert war. Nun, die Brücke war nach zuvor geäußerten russischen Angaben ganz besonders gesichert. Eine diesbezügliche russische Grafik zeigt, dass Satellitenaufklärung, Luftaufklärung genauso eingesetzt waren wie weitreichende Fliegerabwehrraketen, Kampfflugzeuge, Kriegsschiffe, Patrouillenboote, Kampftaucher. Ja, selbst von Kampfdelfinen war die Rede. All diese Maßnahmen würden aber weder ein ferngesteuertes Boot mit Sprengstoff noch einen LKW, der die Brücke regulär benutzt, als verdächtig erkennen können. Wie reagierte die Ukraine? Die Ukraine bekennt sich nicht zu dem offenkundigen Anschlag. Der ukrainische Präsident Zelensky meinte in Anspielung auf die morgendliche Detonation in seiner täglichen Videoansprache, dass das Wetter großteils sonnig und warm gewesen sei, auf der Krim aber leider bewölkt, obwohl auch dort warm. In Anspielung auf den 70. Geburtstag des russischen Präsidenten Wladimir Putin, den dieser in St. Petersburg feierte, gab es auch ein Video, das die Hollywood-Legende Marilyn Monroe zeigt, in diesem berühmten Ausschnitt, wie sie 1962 für den ehemaligen US-Präsidenten John F. Kennedy das Geburtstagsständchen »Happy Birthday, Mr. President« singt, und dazu wurde die brennende Brücke eingeblendet. Der Berater des ukrainischen Präsidentenbüros twitterte, dass alles Illegale zerstört werden müsse oder alles Gestohlene zur Ukraine zurückkommen muss. Clips von Menschen, die vor einem Wandbild im Briefmarkenstil posierten, das die brennende Brücke zeigt, gingen um die Welt. Auch wenn solche Reaktionen nicht zu Unrecht als geschmacklos bezeichnet werden, sind sie eine typische Erscheinung in einem Krieg, in dem es auf beiden Seiten unzählige Tote gibt und daher auch unzählige massive Emotionen. Die Ukraine kämpft im Raum Cherson, um die russischen Truppen über den Dnepr zurückzuwerfen. Klar, dass es daher als Erfolg gesehen wird, wenn die wichtigste Nachschublinie der dort kämpfenden russischen Kräfte angegriffen werden kann. Aufgrund der raschen Instandsetzung besteht die Wirkung neben einem dadurch nur begrenzten militärischen Erfolg eben vor allem in der Genugtuung. Eine Genugtuung, die erwartungsgemäß bitter zu bezahlen war. Denn wie war die Reaktion Russlands? Nun, zu Beginn waren alle Anstrengungen auf eine Wiederherstellung der Straßen- und Bahnverbindung zwischen dem russischen Festland und der Krim gerichtet. Der russische Präsident Putin bezeichnete den Anschlag als terroristischen Akt und machte die Ukraine verantwortlich. Westliche Kommentatoren waren sich einig, dass dieser Zwischenfall an der Brücke von Kertsch nicht ohne Folgen für die Ukraine bleiben würde. So war es wenig überraschend, dass zwei Tage nach dem Zwischenfall an der Krimbrücke der Tag in der Ukraine mit Luftalarm begann. An die 200 Raketen, Drohnen und ungelenkte Waffen wurden im ersten Ansatz seitens Russland auf das ukrainische Staatsgebiet abgefeuert. Sowohl die Hauptstadt Kiew als auch bis tief in die westlichen Landesteile der Ukraine wurden Ziele angegriffen. Es gab zahlreiche Tote. Ziele waren vor allem kritische Infrastruktur wie Energie- und Wasserversorgungseinrichtungen, aber vielleicht auch als Kollateralwirkung auch öffentliche Plätze und Gebäude, deren Beschuss eindeutig als völkerrechtswidrig gilt und als Terrorangriff gewertet werden kann, der den Widerstandswillen der Bevölkerung brechen soll. Hier möchte ich mit aller Vorsicht einen kleinen Exkurs einschieben. Westliche Experten sind der Ansicht, dass dieser umfangreiche Schlag eines russischen Raketenangriffes schon zuvor geplant gewesen sein muss, weil er nicht in so kurzer Zeit organisierbar wäre. Also unabhängig davon, dass ich das nicht so sehe, denn die Ziele wurden weitgehend alle schon einmal angegriffen, es sind feste und keine beweglichen Ziele, die Zieldaten und die Feuerstellungen konnten daher schon lange evident gewesen sein, taucht dann natürlich wieder die Frage einer Operation unter falscher Flagge auf. Denn immer wenn man einen Grund für einen Angriff sucht, könnte man so etwas auch inszenieren. Wenn jetzt jemand empört der Ansicht ist, dass die Russen doch nicht selbst ihr Bauwerk angreifen würden, sei eines festgestellt, dass eigentlich nicht wirklich viel passiert ist. Der Verkehr rollte bereits am Abend wieder. Aber genügend Gründe für Vergeltung waren nun vorhanden. Aber zurück zu den Angriffen. Fehlt hier die Luftabwehr? Ja, sie fehlt in eklatantem Ausmaß. Man muss sich aber auch im Klaren darüber sein, dass eine konsequente Luftabwehr, die in der Lage ist, anfliegende Bomber und anfliegende Raketen auch über die erforderliche Distanz hin abzuwehren, äußerst aufwendig bis unmöglich ist. Die Palette von den angreifenden Waffensystemen ist so breit, dass es auch einer Unzahl von Gegensystemen bedürfte. Kamikaze-Drohnen, Marschflugkörper, ballistische Raketen, Hyperschallwaffen, Bomben, Raketen von Raketenwerfern erfordern auch darauf abgestimmte Reaktivmittel. Etwas, was im Moment nicht flächendeckend geleistet werden kann, auch nicht durch den Westen. Dazu kommt, dass eine Luftabwehr ja auch bei den kämpfenden Truppen an der hunderte Kilometer langen Frontlinie erforderlich ist. Bei Beginn der Gegenoffensive der Ukraine jetzt im Herbst wurden die vorhandenen Luftabwehrmittel natürlich auch dort eingesetzt, was sich auf die Luftverteidigungsfähigkeit von Kiew und anderen Städten auswirken muss. Holt man die Luftverteidigungsmittel zurück nach Kiew, wird die Front entblößt. Es ist daher verständlich, dass die Ukraine unter dem Eindruck der derzeitigen Terrorangriffe Russlands den Westen um mehr Luftabwehrmittel ersucht. Das hochmoderne Bodenluftabwehrsystem IRIS-D wurde aktuell aus Deutschland bereits in Marsch gesetzt und befindet sich auf dem Weg in die Ukraine. Auch bisher vorhandene Luftabwehrmittel wurden durchaus erfolgreich eingesetzt, auch bei den Angriffen am 10. Oktober. Aber nicht jeder Einsatz ist erfolgreich. Und natürlich werden auch laufende Systeme durch Beschuss vernichtet und verloren. Auch hier zeigt sich die Härte eines Abnutzungskrieges. Werfen wir noch einen Blick auf ein paar andere bedeutende Aspekte des Ukraine-Krieges. Teilmobilmachung in Russland, Gegenangriffe im Osten und im Süden sowie die Ernennung eines neuen russischen Kommandanten. Zur Teilmobilmachung. Es mehren sich Behauptungen, dass mehr russische Bürger einberufen werden als die offiziell genannten 300.000. Da man im dortigen System meist erst nach der Einberufung feststellt, ob jemand zu Recht einberufen wurde oder ob er zu den zu Befreienden gehört, da man erst nach dem Einrücken die physische und psychische Eignung ermitteln kann, kann es schon zu einer Erhöhung der Zahl kommen, was ich aber eher dem Durchfluss als einer erhöhten Stärke zumessen würde. Zu den Fakten zählt auch, dass sich eine fast gleich große Zahl außer Landes begeben hat, um sich der Einberufung zu entziehen und dass es in den ländlichen Räumen im Verhältnis zu großstädtischen Bereichen zu überproportional hohen Einberufungsstärken kommt. Immer wieder kolportierte Ausrüstungsmängel und Ausbildungs- und Bewaffnungsschwierigkeiten liegen im Wesen der Komplexität einer Mobilmachung und dürfen nicht dazu führen, die dadurch geschaffenen Möglichkeiten zu unterschätzen. Ein Wirksamwerden von mobilisierten Soldaten, die auch ausreichend für einen Krieg und Gefechtshandlungen ausgebildet sind, wird allerdings noch dauern. Es kann aber auch nicht ausgeschlossen werden, dass die Soldaten zum Auffüllen der Lücken der durch Ausfälle geschwächten, bereits eingesetzten Truppen verwendet werden. Sollte das stattfinden, muss dann aufgrund der kurzen Vorbereitungszeit mangels Kampfwert auch mit erhöhten Ausfällen gerechnet werden. Nun zu den ukrainischen Gegenangriffen im Osten und im Süden. Die Gegenangriffe der Ukrainer im Osten und im Süden haben rasche Geländegewinne erzielt, doch nun setzt auch hier wieder auf beiden Seiten das zermürbende Ringen um nur wenige Meter und Raumgewinn ein. Der Winter nähert sich und die Truppen beider Seiten sollten sich darauf vorbereiten. Und zum Thema neuer Kommandant. Am Tag des Angriffs auf die Krimbrücke teilte das russische Verteidigungsministerium auch mit, dass die russischen Truppen in der Ukraine einen neuen Kommandanten erhalten. Der Befehlshaber der russischen Luftwaffe, General Sergei Sorowikin, wird nun die von den Russen sogenannte militärische Spezialoperation führen. Somit ist erstmals ein einziger Kommandant für die gesamte russische Truppe in der Ukraine zuständig, zumindest bekannterweise. Der 55-jährige Sorowikin hat Erfahrung in den Kriegen in Tschetschenien und Syrien erworben. Er ist Träger der Auszeichnung Held Russlands und war 2017 zum Befehlshaber der Weltraumtruppen ernannt worden. Westlichen Quellen zufolge hatte Sorowikin bereits seit Sommer das Kommando über die russischen Truppen im Süden der Ukraine inne gehabt. Die Einsetzung eines neuen zentralen Kommandanten dieser Einsetzung ist heftige Kritik an der Armeeführung, aber auch dem Verteidigungsministerium vorausgegangen. Durch die Einteilung einer nun deutlich sichtbaren Person wurde einerseits der zunehmenden Kritik begegnet und des Weiteren ein Amt geschaffen, das unter den Ebenen Staatschef, Verteidigungsminister und Generalstabschef liegt und dessen Inhaber daher bei Misserfolgen politisch auch leichter zur Verantwortung gezogen werden kann. Und nun noch eine Abschlussbemerkung zu der am häufigsten gestellten Frage: Wann geht der Krieg zu Ende? Wie geht er zu Ende? Ein Ende zeichnet sich nicht ab. Die Teilmobilmachung in Russland und der Freiheits- und Verteidigungswillen der Ukraine sind Zeichen dafür, dass der Krieg weitergehen wird. Während Russland den Krieg einfach ohne gröbere Nachteile beenden könnte und damit die Voraussetzungen für einen Frieden schaffen könnte, würde eine Beendigung des Krieges durch die Ukraine zugleich auch den Verlust der ukrainischen Souveränität und das Auslöschen des Staates bedeuten. Beide Seiten sind der Ansicht, dass sie nicht aufgeben können. Es bleibt uns also die Hoffnung auf politische Gespräche, von denen wir noch nichts wissen. Sie hörten Stets bereit, den Podcast über Militär- und Sicherheitspolitik. Sollten Sie Fragen zum Militär- oder zu sicherheitspolitischen Themen haben, schreiben Sie mir bitte ein E-Mail an stetsbereit@missing-link.media. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ihr Herbert Bauer. Missing Link.